Das Erektionsdrama.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Wenn du denkst, mein Partner hat kein sexuelles Interesse mehr an dir.
Heute erzählen wir euch eine wahre Geschichte von einem Mann, dem die Lust vergangen ist, und von einer, wie er sie nennt, Drama Queen.
Wir stellen uns mal kurz vor, die Andrea Breu, die ist Paar- und Sexualtherapeutin und hat in München eine Praxis, die da heißt die Beziehungspraxis.
Genau so ist es. Indra, das ist die Dame, die mir gegenüber sitzt, und sie ist Journalistin und moderiert für einen landesweiten Radiosender. Und auf der rechten Seite sitzt ihr Mann, der Markus, der auch Journalist ist.
Genau.
Okay, wir starten. Der Idiot geht mir so auf die Nerven.
Schimpft meine neue Klientin, wir nennen sie Britta, und meint damit ihren Mann.
Ja, der Idiot geht mir so auf die Nerven, oder du Idiotin, haben wir das nicht alle schon mal gedacht? Muss man ja nicht aussprechen, aber Gedanken sind ja frei, ne?
Es ist ein schöner Sommertag. In Andreas Praxis stehen die Fenster offen, die Vögel zwitschern und eigentlich ist alles total idyllisch. Aber in deiner Praxis, Andrea, brennt die Luft. Und zwar so richtig.
Britta ist auf 180.
Das Problem.
Ihr Mann hat seit 2 Jahren kaum noch und seit einem halben Jahr gar keinen Sex mehr mit ihr.
Und sie redet sich bei mir so richtig in Rage.
Sie bezeichnet ihn als Idiot, Schwachmat, Weichei, Blödmann und eben als Vollidiot und Arsch, kann man schon sagen. Ganz schön heftig.
Kann man.
Der erste Eindruck, Britta und Carsten.
Britta ist gebürtige Münchnerin, sie ist Redakteurin bei einem Fernsehsender. So Mitte 30, seit 5 Jahren verheiratet mit Carsten, der 40 ist. Er kommt gebürtig aus NRW, aus Köln, und ist vor vielen Jahren nach München gezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Er ist Physiotherapeut.
Kinder haben die beiden noch keine. Sie wohnen in einer 2,5-Zimmer-Neubauwohnung, die sie sich gerade erst gemeinsam gekauft haben.
Britta hat sie ausgesucht und eingerichtet. Carsten hätte das nicht so interessiert, erzählt sie mir so nebenbei.
Und kennengelernt haben sich die beiden über Freunde auf einer Party vor 7 Jahren. Es hat sofort Bäm gemacht und es war Liebe auf den ersten Blick. Sehr gut. Nach einem Jahr sind dann beide zusammengezogen.
Er macht ihr nach 2 Jahren auf einer Reise nach Thailand einen Heiratsantrag. Dann wird in Köln geheiratet, die große, große Liebe.
Britta ist so die sportliche Sneaker, Jeans, Sweatshirt, taffe Frau, die 4-mal die Woche Sport macht und mega auf ihren Körper, Ernährung und Co. achtet. Seit kurzem ist sie Veganerin.
Großartig. Carsten, der später auch zu dir in die Praxis kommt, ist ein Kopf größer als sie, so ein netter Typ mit Brille, lässig, sportlich angezogen, mit so einem super ansteckenden Lachen, so der Mann, dem die Frauen vertrauen, hat, Andrea, oder? Ja. Und er ist noch kein Veganer.
Wobei Britta, so sagt sie es mir, unverwüstlich auf ihn einarbeitet, damit er auch endlich Veganer wird. Bald hab ich ihn soweit, sagt sie, aber noch will er nicht. Aber das ist nicht ihr Hauptproblem.
Er fasst mich nicht mehr an, sagt sie, und sie weiß nicht warum. Und deswegen gab es schon mega Zoff zwischen den beiden. Mindestens 2-mal die Woche kracht es so richtig, weil Britta ja sich so abgelehnt fühlt und er sich unter Druck gesetzt.
Das letzte Mal ist Carsten deswegen sogar für 2 Nächte übergangsweise in ein Hotel gezogen, weil das einfach nicht mehr ausgehalten hat.
Und sie hat vor Wut beim letzten Streit ihr Handy auf den Fußboden geknallt. Britta sagt, das kann nicht sein, dass ein Typ keinen Sex will. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eine Affäre hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe alles heimlich gecheckt. Seine Mails, WhatsApp, seinen Kalender zu Hause. Nichts. Ich finde einfach nichts. Die Spionage ist natürlich nicht okay, aber zugegebenermaßen machen es viele, wenn sie so ein komisches Gefühl beschleicht. Besser wäre es, allemal zu reden, klappt aber natürlich auch nicht immer.
Aber ich finde schon, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass da etwas an Vertrauen fehlt. Ne? Ich verstehe natürlich, dass das ein schwieriges Thema ist, aber scheinbar denkt Britta, dass er ihr nicht die Wahrheit erzählt und mit irgendwas hinterm Berg hält.
Und was sagt Carsten zu ihr? Was ist seine Begründung? Also warum hat er keine Lust mehr auf sie, Andrea?
Britta sagt, er würde ausweichen. Er sagt, ich habe einfach keine Lust, wir streiten zu viel, mehr sagt er nicht.
Boah, ich sehe schon, der kommt damit nichts um die Ecke, das ist natürlich schwierig. Britta versteht das natürlich gar nicht, klar.
Genau, sie ist der Typ Mensch, der auch Versöhnungssex liebt, überhaupt liebt sie Körperlichkeiten sehr. Deswegen kann sie mit der Aussage, wir streiten zu viel, überhaupt nichts anfangen. Und von mir will sie eben wissen, was sie jetzt machen soll.
Und Andrea?
Ich schlage vor, dass ich das nächste Mal mit Carsten spreche und er zu mir kommt und wir danach ein Treffen zu dritt ausmachen könnten. Ich will mir nämlich erstmal ein Bild von Carsten machen und verstehen, was ihn bewegt. Manchmal nämlich, wenn die Situationen so zerfahren sind und verfahren sind, ist es für mich gut, mir erstmal die eine Seite und dann die andere anzuhören, bis wir dann das erste Mal zu dritt zusammensitzen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich versuche die Kommunikation insofern zu verbessern, dass die Partner nicht mehr aufeinander einhacken, wie das ja ganz oft sonst in den Paarsitzungen ist, vor allem in den Konfliktbeladenen. Er wirft ihr was vor, sie wieder ihm, er wieder ihr, sie wieder ihm, sodass wir da ein Spiel spielen und dahin kommen, dass wir uns ausreden lassen und versuchen, uns erstmal in den anderen rein zu versetzen. Das geht aber nur, wenn der eine schon mal seine Luft ein bisschen abgelassen hat. Und so kann man Probleme viel eher lösen als mit gegenseitigen Beschimpfungen.
Klar, das klappt nie, ne? Andrea, dass sie ihn so krass beschimpft, kann ich persönlich jetzt nicht so ganz verstehen. Das hat ja auch was mit mangelndem Respekt zu tun, ne? Wie du bei Dritten über deinen Partner sprichst. Aber dass er seit 2 Jahren fast nicht mehr und seit 1,5 Jahr gar nicht mehr intim mit ihr wird, das ist natürlich schon auch wahnsinnig verletzend für Britta. Das verstehe ich total. Sie fühlt sich wahrscheinlich maximal ungeliebt, oder?
Ja, das fühlt sich für sie fürchterlich an und für jeden, wenn man dauerhaft abgelehnt wird. Es gibt natürlich Menschen, die reagieren schon auf ein kleines bisschen Ablehnung sehr stark, aber über so einen langen Zeitraum, da ist es wirklich so, dass ich ganz gut verstehen kann, dass die Britta sich da einen Riesenkopf drum macht. Und viele Klienten berichten mir von solchen Dingen. Gibt's denn da jemand anders? Stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht? Liebt er mich nicht mehr? Das tut einfach unglaublich weh und kratzt auch am Selbstwertgefühl. Und wenn es das gar nicht täte, dann stimmt ja auch wieder was nicht.
So viel verrate ich schon mal. Britta findet, dazu kommen wir später noch, tatsächlich eine, ja, wie nennen wir es jetzt? Kompensation, eine Übergangslösung für ihr Problem. Ich sage nur Stichwort der nette Nachbar. Naja. Aber dazu später mehr.
Aber die erste Sitzung hat 1 Stunde gedauert. Deine Klientin, die Britta, toujours auf 180. Was machst du da eigentlich? Das stresst dich doch auch, oder? Wenn du die nicht auf den Boden kriegst, wie gehst du damit um?
Also ich versuche ihr erstmal den Raum zu geben und natürlich nicht noch aufzuheizen zusätzlich. Ja, ich lasse sie reden und ich mache immer Folgendes. Ich gehe innerlich einen Kaffee trinken. Das heißt, ich lehne mich zurück, das mache ich auch äußerlich, in meinem Sessel und gehe erstmal gedanklich einen Kaffee trinken. Und dann komme ich damit relativ gut klar, weil ich sie ja auch verstehe. Und je mehr der andere sich verstanden fühlt, desto weniger muss er ja so aufgepusht sein. Ja, er muss mich ja nicht von was überzeugen. Und wissen Sie, und das hat er auch noch und das hat er auch noch. Ah, ich verstehe, okay. Ah, dann könnte ich mir vorstellen, das. Ja, genau, genau. Also ich versuche sie so mit Verständnis auch etwas in die Ruhe zu bekommen.
Und wenn jetzt so ein aufgebrachter Klient oder eine aufgebrachte Klientin bei dir ist auf 180 wie die Britta und die verlässt dann deine Räumlichkeiten, was machst du dann?
Manchmal gehe ich zu meinem Kollegen und sag, ich muss an die Süßigkeiten-Schublade. Und der hat eine.
Mit Gummibärlis.
Und Co.
Das glaube ich dir, du. Carsten, meine Frau ist eine Drama-Queen.
Sag mal, Mädels, Hand aufs Herz mal, ja? Ganz ehrlich. Irgendwie ist doch jede Frau so ein bisschen eine Drama-Queen.
Hallo, was soll das heißen?
Also, Markus, jetzt sagen wir mal ehrlich, wir sind ab und an emotional flexibel.
Also es ist eine semantische Geschichte.
Um deine Frage zu beantworten, Frauen sind Beziehungswesen und reagieren entsprechend auch manchmal häufig nicht immer, aber sehr häufig viel emotionaler als Männer. Und dann gibt's auch Abstufungen. Also, die Drama-Queen, die steht natürlich ganz oben, die flippt ständig aus, eigentlich wegen gar nichts. Und dann gibt's die ab und zu mal Drama-Queen und dann gibt's die Frau, die wirklich nur vereinzelt ausflippt oder sehr emotional wird. Aber Markus, es gibt natürlich auch genauso männliche Drama-Queens, die nennt man dann Drama-King.
Ja, der Markus ist jetzt eigentlich keiner, muss ich sagen, Spatzel, nee.
Nein,
du bist kein Drama-Kollege.
Aber du bist so in der Mitte, würde ich sagen. Mit Tendenz nach oben.
Das sagen wahrscheinlich alle Männer.
Ach komm, ich möchte, dass
wir... Du kannst schon ganz schön Drama machen, ne?
Echt?
Ja, ja.
Naja, ich meine das gar nicht so. Ich will ja nur Probleme lösen, Probleme ansprechen.
Ja, genau so sieht's aus.
Ich finde, wir reden jetzt wieder über Carsten.
Ja.
Carsten kommt also zu dir, Andrea.
Genau.
Und es ist eigentlich ganz entspannt.
Genau. Er sagt, dass Britta ihm gesagt hätte, dass ich ihn auch gern kennenlernen würde und ihn sozusagen einladen lasse. Und dann habe ich gesagt, genau so ist es. Und das hat er auch ganz gut gefunden und vielleicht kann es ja helfen. Und habe ihn dann auch erstmal aus seiner Sicht erzählen lassen.
Und er sagt, meine Frau ist eine richtige Dramatante. Um jeden Mist macht sie ein Riesentheater. Sie ist die Bestimmerin. Sie sagt, wohin wir in Urlaub fahren, wie ich mir die Haare schneiden soll. Meine Brille findet sie scheiße. Und sie will, dass ich Kontaktlinsen trage. Ich will es aber nicht. Kurzum, es muss immer alles nach ihrem Willen gehen. Und neuerdings, jetzt ist sie auch noch Veganerin und will mich bekehren. Mich nervt das total und ich liebe Steaks. Aber sie akzeptiert das einfach nicht. Die Tiere, die Gesundheit, bla bla, die Umwelt und so weiter.
Von dem Sexproblem sagt er erstmal nichts, weil es ihm wahrscheinlich ziemlich unangenehm ist, oder Andrea?
Genau, das hat er mir auch ganz am Ende erst erzählt. Er sagt, Frau Breu, und mit unserem Intimleben, das funktioniert auch nicht mehr so richtig.
Der Carsten erklärt das nämlich so, es ist nicht so, dass er keine Lust mehr hätte. Aber sie ist immer total beharrlich und wenn sie Sex will, dann muss es auch passieren. Und zwar dann. Und wenn ich dann sage, ich habe gerade keine Lust, was ich, wie ich finde, völlig okay ist, ja, dann dreht sie den Spieß sofort um und sagt, du findest mich nicht mehr sexy, oder? Ich fühle mich jetzt von dir zurückgewiesen. Aber so ist es überhaupt nicht. Ich fühle mich einfach unter Druck gesetzt, sagt er.
Mhm. Seit 2 Jahren haben sie vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat Sex und seit einem halben Jahr gar keinen mehr.
Und Carsten erklärt, und irgendwann war es dann so, dass selbst wenn ich wollte, es nicht mehr funktioniert hat.
Aber Carsten beteuert auch, dass er wirklich keine Affäre hat, gell, Andrea?
Mhm.
Es fühlt sich für ihn einfach tot an, so hat er es beschrieben.
Oh je.
Andrea hat Carsten gebeten, sich dann auch mal körperlich durchchecken zu lassen, weil manchmal gibt es natürlich auch körperliche Erkrankungen, die die Ursache dafür sind.
Genau, und es ist wichtig, dass das abgeklärt wird, gynäkologisch, urologisch, beim Mann natürlich, bei der Frau gynäkologisch. Wenn es um irgendwelche Funktionsstörungen geht, dann ist es immer ganz gut, wenn es abgeklärt ist. Das hat ja auch was damit zu tun, dass wir sonst in ein Risiko gehen, was nicht unbedingt sein muss. Genau, und das hat er dann auch gemacht.
Aber ihr Frauen denkt ja ganz oft, fälschlicherweise, dass Männer immer Lust haben. Ja?
Mhm.
Das ist aber nicht so. Das ist auch so eine stereotype Schubladendenke.
Ja, Ich erzähle euch jetzt mal eine Anekdote, die ich ganz interessant fand. Und zwar war das ein weit entfernter Bekannter, der mir eine Geschichte erzählt hat. Er hat irgendwo im Internet eine Frau kennengelernt und war völlig begeistert. Das war eine heißblütige Brasilianerin und sie hatten jeden Tag, wenn sie sich gesehen haben, Sex. Und richtig. Und die hat ihm gesagt, was sie alles will und so will ich das und so will ich. Und er war geschmeichelt und gebauchpinselt, kam aus einer relativ sexarmen Ehe und ist völlig und hat gedacht, boah, Himmel auf Erden, ist das toll. Und dann hat er mir erzählt, und nach 2 Monaten habe ich mir gedacht, ich bin doch kein Hengst, ich bin doch kein Tier, ich habe keine Lust mehr. Und er sagt, das, was am Anfang toll war, das hat ihn einfach dann total abgestoßen und auch abgetörnt. Und er sagt, ich hätte dann irgendwann auch gar nicht mehr können, selbst wenn ich wollen hätte, weil die Rolle, die wollte er nicht mehr ausfüllen. Und da muss man natürlich auch immer gucken, ne? Also mit diesem, ich möchte gerne eine aktive Frau, aber bitte nicht aktiver als ich, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum.
Die Sitzung mit Carsten endet. Andrea, du beschließt gemeinsam mit Carsten, dass er sich jetzt eben erstmal von einem Arzt durchchecken lässt. Das hat er nämlich bisher nicht gemacht. Wundert mich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und dann habt ihr ausgemacht, dass ihr euch dann wieder zu dritt trefft, zusammen mit Britta.
Genau.
Das Wochenende in Paris mit den Seidendessous, die nicht gut ankommen.
Zur dritten Sitzung, ein paar Wochen später, kommen Britta und Carsten gemeinsam. Carsten war mittlerweile beim Arzt, hat sich untersuchen lassen. Er hat keinerlei körperliche Erkrankungen, alles tipptopp, Hormone passen. Es muss also der Kopf sein.
Am letzten Wochenende waren die beiden auf einem Kurztrip in Paris, der Stadt der Liebe, in einem kleinen romantischen Hotel mit Blick auf den Eiffelturm. Das Wetter war wunderschön, es ist August, das Leben fühlt sich nach Freiheit an. Die ganze Stadt sitzt bis in die Nacht draußen, weil es so herrlich warm ist.
Britta und Carsten waren im Louvre, haben stundenlange Hand-in-Hand-Spaziergänge gemacht, mal hier einen Cappuccino getrunken, dort ein Croissant gegessen, waren am Büchermarkt an der Seine, haben sich einfach treiben lassen. Fotos nachts am glitzernden Eiffelturm gemacht und sie haben sich super verstanden. Es war ganz toll.
Und nach langer Zeit bei einem Champagner auf der Champs-Élysées, ganz, ganz klischeeig, endlich einmal wieder sich gegenseitig gesagt, dass sie sich lieben.
Ein Traumtrip bis zum Sonntagmorgen. Denn Britta will Carsten nach dem Frühstück überraschen.
Und da nimmt das Drama seinen Lauf. Britta hat sich extra für Paris besonders schöne Unterwäsche gekauft, geht nach dem Frühstück schon ein bisschen früher aufs Zimmer, zieht sich die Wäsche an und drapiert sich mitsamt der Wäsche auf dem Bett.
Ja, und dann geht die Tür auf, Carsten kommt rein, sieht seine Frau da so liegen und sagt:
Echt jetzt? Ach komm, nicht jetzt.
Und dann zieht er seine Sportsachen an und geht joggen.
Oh, Entschuldigung, dass wir jetzt lachen, aber das ist schon echt hart.
Schon auch hart, ja?
Und die arme Britta liegt da fassungslos in ihrer Wäsche auf dem Bett und denkt sich wahrscheinlich auch, na toll. Mhm. Das ist aber auch eine Scheißaktion, oder, Andrea?
Ja, das sagt Carsten auch, als sie bei mir sitzen. Weil diese Paris-Nummer ist das Erste, was sie mir erzählen. Also viel mehr Britta, als ich sie frage, wie es ihnen denn in der Zwischenzeit ergangen ist.
Mhm. Dann ist es aus ihr rausgeplatzt.
Aus ihr rausgebrochen.
Oh Gott.
Die zwei sind dann aus Paris nach Hause gefahren. Erst gab es im Auto noch einen Streit und dann hat Britta Carsten die ganze Rückstrecke von Paris 900 Kilometer lang angeschwiegen und aus dem Fenster gestarrt. 12 Stunden mit Stau und so weiter, Funkstille und eine Scheißstimmung im Auto. Eigentlich total schade, gell? Und nach dem Städtetrip, also bevor die beiden jetzt zum ersten Mal gemeinsam bei Andrea sitzen, haben sie auch nur das Nötigste geredet.
Du, Andrea, hast dann beide gebeten, ihre Sicht, also ihre Version zu erzählen, mit der Regel Nummer 1, lass bitte den anderen ausreden, bitte nicht unterbrechen, ne?
Genau. Ich sag auch, erst der eine, dann der andere. Und sie müssen auch keine Sorge haben, jeder kommt dran. Und ich meine, ich habe ihn gefragt, wie war es aus seiner Sicht und wie war es aus ihrer Sicht. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob sich da irgendetwas deckt, auch in der Wahrnehmung. Mhm. Und er hat das gesagt, was er mir auch schon erzählt hat, nämlich, dass sie immer bestimmt in allen Belangen. Und Britta glaubt immer noch, vor allem nach diesem Paris-Trip, dass er eine Affäre haben muss.
Und Carsten erklärt Britta im Beisein von Andrea, dass dem aber wirklich nicht so ist. Was soll ich denn machen? Der war fast schon verzweifelt, damit du mir endlich glaubst, du bist einfach immer zu pushy. Das stresst mich. Auch, dass du immer so schnell auf 180 und wütend bist, sagt er.
Immer ist übrigens ein Wort, das wir alle aus unserem Wortschatz streichen sollten, wenn es darum geht, zu erklären, was uns nervt, weil es ist einfach nicht immer, immer. Aber das Wort immer tut weh, weil es so generalisiert. Immer hörst du mir nicht zu. Immer willst du keinen Sex. Nenn mal lieber Beispiele, einzelne Situationen und nicht so global alles mal drüber schütten mit der Gießkanne.
Okay, das merke ich mir auch. Dann sagt Carsten zu seiner Frau, ich finde, du benimmst dich auch einfach immer wie eine Drama-Queen. Und Britta flippt aus.
Ja, und sie sagt, mir reicht's jetzt. Was soll ich mir immer noch alles anhören? Du willst mich nicht mehr. Ich lieg da wie ein Idiot und mach mich lächerlich in dieser Unterwäsche. Ich immer eine Drama-Queen. Du kannst mich mal und steht auf und geht.
Ja, und ihr sitzt zu zweit da und Carsten sagt, sehen Sie, Frau Breu, Drama-Queen, sag ich doch.
Flippen eigentlich viele Menschen in deiner Praxis aus, Andrea? Gibt's da oft Streit oder so wie in diesem Fall Menschen, die den Raum dann wutschnaubend verlassen?
Also ich würde nicht sagen, dass das sehr häufig vorkommt. Also ich weiß nicht, das kommt immer mal wieder vor, wenn jemand in einer Situation ist, in der es für ihn psychisch so eng wird oder es so verletzend ist, was der andere sagt, dass er es nicht mehr aushält. Vielleicht gibt es da auch ein Schamgefühl, denn das wird ja doch noch in einer Praxis, wo ich dabei bin, anders gewertet, als wenn die das zu Hause am Küchentisch machen.
Klar.
Und dann stehen diese Menschen manchmal auf und lassen den anderen zurück, was natürlich eine Katastrophe ist, weil damit ist die Sitzung beendet.
Mhm. Aber irgendwie ist diese Geschichte doch ganz interessant, weil sie so sinnbildlich ist für ganz viele. Die beiden haben aus ihrer Sicht ja jeder für sich einen Punkt. Und den kann man auch verstehen von außen. Sie können ihn nur dem anderen nicht erklären. Oder der andere ist in seinem eigenen Ding so gefangen, dass er nicht zuhören kann. Das kann auch sein. Und die Sitzung endet dann und keiner weiß so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Carsten sagt, er muss jetzt mal schauen, ob sie überhaupt noch mal zu Andrea kommen wollen, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht, keine Ahnung, sagt
genau.
Er.
Ich habe ihn dann verabschiedet, weil ich kann ja mit ihm alleine keine Paarsitzung weiterführen und möchte mit ihm da jetzt auch nicht über sie diskutieren, das ist auch nicht okay. Und ich bekomme eine Stunde später von Britta eine E-Mail und sie schreibt mir:
Hallo Frau Breu, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich unsere Sitzung unterbrochen habe und mich nicht zusammenreißen konnte. Ich muss da an mir arbeiten. Und dann, Andrea, hörst du erstmal ein paar Monate nichts mehr von den beiden, ne?
Genau, weil ich meinen Klienten ja nicht hinterher telefoniere. Die Menschen melden sich eigenverantwortlich, wenn sie meine Unterstützung brauchen und die bekommen sie dann auch.
Wie Brüderlein und Schwesterlein.
Aber nach ein paar Monaten kommen die beiden wieder zu dir, gemeinsam.
Und diesmal machen sie einen ganz harmonischen Eindruck, Andrea. Was ist passiert?
Nun, Britta schildert es so. Sie habe sich sehr viel mit sich selbst auseinandergesetzt und habe sich das auch zu Herzen genommen, was er gesagt hat, mit diesem Bestimmertum. Mhm. Und sie hat daraufhin den Druck rausgenommen. Also, sie hat überhaupt nicht mehr versucht, von sich aus mit Carsten intim zu werden. Sie hat ihn einfach in Ruhe gelassen.
Aber geholfen hat es trotzdem nicht. Denn Sex haben die zwei nach wie vor nicht miteinander.
Mittlerweile ist grob überschlagen fast schon ein Jahr vergangen. Also ein Jahr gar nichts mehr. Das ist aber auch heftig, oder? Ich meine, das ist auch für beide. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Ich glaube, wahrscheinlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann sich das niemand vorstellen. Wie Brüderlein und Schwesterlein leben die beiden jetzt so nebeneinander her. Was wir noch gar nicht gefragt haben, Andrea, haben die beiden eigentlich einen Kinderwunsch?
Nee, das haben sie beide tatsächlich nicht. Da sind sie sich einig, Kinder wollen sie nicht. Mhm. Das, was die beiden jetzt gemacht haben, diesen Druck rauszunehmen, das ist der sogenannte Teufelspakt. Der geht so, dass der, der den Druck gemacht hat, ihn rausnimmt und denkt, das ist erstmal für ihn besser, weil er sich keine Zurückweisung holt, und für den anderen, weil der nicht dauernd unter Druck steht. Das ist für den allerersten Moment auch okay, aber wenn man jetzt mal genau drüber nachdenkt, ist es so, dass der Druck eigentlich viel höher wird, weil nämlich der eine jetzt die Verantwortung für das Initiieren von Körperlichkeiten, von Sexualität an den anderen abgibt. So nach dem Motto, ich bedränge dich jetzt nicht mehr, wenn du was willst, dann musst du auf mich zukommen. Und der Schuss geht meistens richtig nach hinten los, weil jetzt hat der andere ja 100% die Verantwortung.
Total. Aber eins hat der Teufelspakt schon an sich, es gibt nicht mehr so viel Streit.
Und Britta, wie wir später erfahren werden, hat eine Kompensation, die zu diesem Zeitpunkt noch keiner kennt.
Ja, ich dachte ja, dass sie an sich gearbeitet hatte, so hat sie es mir geschildert, aber das war so nicht ganz richtig.
Sag mal, Andrea, gibt es denn einen Tipp, den du Paaren gibst, wenn sie nur noch wie Brüderlein und Schwesterlein nebeneinander herleben und keine Sexualität mehr stattfindet?
Da gucke ich jetzt natürlich erstmal, war das schon immer so oder hat sich das irgendwann eingestellt? Manchmal ist es so, dass es wirklich einen Auslöser gibt, aber viel, viel häufiger gibt es einen schleichenden Prozess. Das heißt, irgendwann merken die, puh, jetzt wird's aber schwierig, jetzt ist schon so und so viel Zeit um. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich herausfinde, was wollen die Leute überhaupt? Und dass wir gucken, was hat denn dazu geführt? Weil normalerweise, wenn eine Beziehung gut läuft und die hatten mal Sexualität zufriedenstellende, dann gibt es ja gar keinen Grund, warum die sich verabschiedet. Und in der Regel hat das Ganze sehr viel mit der Beziehungsebene zu tun. Und nach der erkundige ich mich immer.
Das heißt, ihr seid auf der Suche dann gemeinsam nach der Ursache des Konflikts.
Ne? Richtig.
Die Ursache des Konflikts bei Britta und Carsten. Spatzel, jetzt muss ich dich mal was fragen. Wie findest du das eigentlich alles, was wir bis jetzt gehört haben?
Sag mal ganz Männer sind auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, keine Sexmaschine. Mhm. Am Anfang von einer Beziehung mag das vielleicht noch so erscheinen. Ne? Ja. Das kann schon sein. Ja. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass alles noch neu und deshalb irgendwie spannend ist und so. Und das gilt eigentlich nicht, weil es kehrt dann im Bett auch so eine Art Routine ein. Ne? Die kann aber auch gut sein, die Routine. Man kann sich ja sexuell auch nicht ständig neu erfinden. Irgendwann hat man dann alles ausprobiert und endet als Vollfreak.
Ich würde dann auch sagen, wenn ich jetzt auch noch vom Schrank springen soll, also irgendwann ist dann auch mal gut.
Genau.
Ist auch gefährlich.
Also ich denk, bei den beiden ist das Problem nicht so sehr ein sexuelles. Ich glaube, Carsten und Britta müssen da sehr viel sprechen, auch über Sex. Das ist, denke ich, ihr Problem. Und sie müssen wieder so eine Art sexuelle Vertrautheit schaffen, also so, wo man sich fallen lassen kann, ne? Wo sich vor allem der Carsten wieder fallen lassen kann. Und es geht, glaube ich, nicht mit sexuellen Handlungen, sondern das muss eher partnerschaftlich passieren.
Jetzt hast du gerade von diesem Teufelspakt gesprochen, Andrea, ne? Aber was macht man denn dann? Also dann, was macht man in so einer Situation? Der Druck gemacht hat, lässt den Druck weg und der andere ist jetzt noch mehr unter Druck.
Druck erzeugt Gegendruck. Und das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist etwas, was ganz klar sein muss. Auch wenn jemand ungeduldig ist. Und das passiert einfach häufig. Ich will das und ich will das jetzt haben. Und dann geht das Ganze sehr schnell in einen Forderungsprozess. Und wenn jemand fordert, geht der andere in der Regel in Widerstand. Das kennen wir auch alle schon aus der Kindheit. Wir wollen doch nicht mehr als erwachsener Mensch eine Forderung erfüllen in unserer Beziehung.
Andrea, wenn ein Paar wie die zwei jetzt ein Jahr keine Sexualität mehr lebt, gibt es die Chance, dass sich das wieder ändert? Kriegt man sowas wieder in den Griff oder ist das ein hoffnungsloser Fall?
Ich möchte vielleicht jetzt mal so sagen. Wenn ein Paar frisch verliebt ist, so wie du es gerade gesagt hast, Markus, dann brauchen wir viel weniger innere Reize. Wir brauchen äußere Reize. Ich sehe den anderen und schon bin ich on fire, um es jetzt mal so zu sagen. Was sich natürlich in einer Beziehung, die 5 oder 10 oder 15 oder bei euch 20 Jahre ist, das reicht nicht mehr. Da braucht es auch innere Attraktivität. Und diese innere Attraktivität, die kann ich natürlich nicht mit so einer Ungeduld rauskitzeln und sagen, so, das hast du jetzt aber gefälligst zu machen und wir hatten jetzt schon 3 Wochen keinen Sex und ich hau jetzt mal auf den Tisch. Das ist ja lächerlich, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich betrachtet. Also müssen wir gucken, was hat dazu geführt, dass sich diese Fronten so verhärtet haben, dass die Sexualität auch keine Leichtigkeit mehr hat. Das ist bei denen ja schon ein richtiges neuralgisches Thema geworden, ein neuralgischer Punkt. Und jetzt würde ich immer sagen, je länger das dauert, desto schwieriger ist es, dass sich das verändert. Weil irgendwann ist die Kluft so groß, dass es überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, mit dem anderen intim zu werden. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, klar.
Das ist unglaublich schwer, je länger das dauert.
Du und Andrea, was denkst du denn eigentlich, warum ist die Britta so fordernd? Was steckt da dahinter bei der?
Ich kenne sie noch nicht so gut, aber was sie mir in der Einzelsitzung auch noch alles ausgeplaudert hatte, war, dass sie eine sehr dominante Mutter hatte und der Vater war wohl sehr weich und die Mutter hat den Ton angegeben. Das heißt, es wäre so klassisch, so geht Beziehung, so habe ich das gelernt und so kann man halt dann auch in seiner Erwachsenenbeziehung später einmal umgehen. Und beim Carsten war es umgekehrt, da war die Mutter sehr weich, die war Lehrerin, ja. Brittas Mutter war übrigens Richterin, also ganz klar, ja, so, die hat da zack, 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 die war natürlich ganz anders und war später auch alleinerziehend, also eine recht taffe Frau, was wir ja auch von Britta schon ganz am Anfang erfahren haben, ja. Und Carstens Mutter war so die Frau, so ein bisschen so die Künstlerin, auch so ein Feingeist, so ein Schöngeist, ja. Und ich sage immer, schaut euch eure Familien auch genau an. Welche Muster habt ihr gelernt? Und das ist euch ja oft gar nicht bewusst. Und wir kommen dann in eine Beziehung und haben uns bewusst für diese Beziehung entschieden. Aber unbewusst haben wir natürlich auch eine Attraktivität oder eine Attraktion im anderen gespürt. Entweder, weil der etwas hat, was so ganz anders ist, wie ich es kenne und wo ich eine Sehnsucht nach hatte. Oder möglicherweise auch, das Gleiche, was ich schon kenne. Mhm. Und das wiederhole ich, obwohl es mir nicht gut tut.
Deswegen, und das erklärst du uns ja auch ganz oft hier in den Podcasts, Andrea, ist die Kindheit so wichtig. Ne? Ja. Liebe, Geborgenheit und das Vorleben, also weniger die klassische Erziehung, sage ich jetzt mal so, nach dem Motto, sag mir, aus welchem Zoo du kommst und ich sag dir, wer du bist.
Du, aber sag mal, war denn eigentlich Trennung bei den beiden ein Thema?
Nee, das war zunächst überhaupt kein Thema. Brittas Mutter hatte sich auch erst scheiden lassen, als sie schon Anfang 20 und schon ausgezogen war. Die sind sozusagen in intakten, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort, Familien groß geworden, zumindest nach außen hin.
Das heißt, das wurde ihnen quasi vorgelebt, man trennt sich nicht.
Genau, genau, wie es ja ganz oft der Fall ist. Oder man gibt nicht so schnell auf. Und beide haben hier auch die gleichen Werte gehabt. Man hält zusammen und schmeißt nicht sofort alles hin. Und sie hatten ja auch eine tolle Anfangszeit und nach der sehnen sich beide unfassbar zurück und hoffen, dass sie irgendwann füreinander wieder so fühlen können. Denn, und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, Carsten ist ein sehr einfühlsamer und liebevoller Mann, vor allem auch, wenn es um Intimitäten geht. Und das hat Britta ja mal sehr gemocht und sehr geliebt. Und man muss sich ja auch vorstellen, sie mit ihrer harten Art traf auf diesen weichen Mann. Ja, also das ist ja auch eine ganz spezielle Dynamik, die sich da entwickelt. Und das finde ich einfach, muss man auch so wissen, jeder hat vom anderen auch so ein bisschen partizipiert und profitiert. Und das fliegt uns ja, wenn wir nicht aufpassen, irgendwann auch mal um die Ohren.
Britta und der nette Nachbar.
Wieder vergehen ein paar Monate und Carsten steht wieder in Andreas Praxis, jetzt alleine allerdings, ohne Britta. Denn jetzt stellt sich heraus, Britta ist wahrscheinlich nur deswegen so entspannt gewesen, weil sie für ihr Problem eine Kompensation gefunden hat. Und zwar eine Kompensation der Art, den netten neuen Nachbarn Andi.
Und Carsten erwischt die beiden bei sich zu Hause in der neuen Eigentumswohnung zusammen im Bett.
Oh Gott.
Andrea, ich dachte eigentlich immer, solche Szenen gibt es überhaupt nur in Filmen, oder?
Ich kann euch nur sagen, die Realität ist oft aufregender. Das kann man sich nicht ausdenken, was es an Sachen gibt, die immer wieder in Beziehungen auftreten und was ich da alles erlebe.
An diesem besagten Tag kommt Carsten früher nach Hause, macht er sonst nie.
Ja.
An diesem Tag eben schon, weil er mit Britta eigentlich essen gehen möchte.
Und das ist übrigens auch gar nicht so selten. Das ist ein unbewusstes Spüren dessen, das gibt es ganz, ganz häufig. Das ist ja auch so, wenn ich das
echt
mal kurz
jetzt
anführen darf. Das ist so ein Spüren, da ist irgendwas oder jemand hat eine Affäre. Das ist sozusagen auf der unbewussten Paarebene.
Zeigt sich dann so als Ahnung oder so.
Als Ahnung, genau. Als Ahnung. Und das kann er gar nicht beschreiben. Er hat plötzlich die Idee, er will dann nach Hause kommen
und essen,
will essen gehen und sie freut sich vielleicht und er will einfach mal einen Schritt auf sie zugehen. Macht er auch sonst nie. Und ja, dann liegt da eben Andi im Bett.
Im Ehebett.
In seinem Bett. Oh Gott.
Ja.
Also ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Oder das muss man sich mal vorstellen. Was macht man denn da? Was würdest du machen?
Guten Tag sagen.
Du würdest guten Tag sagen.
Ich scheine zu stören. Dann gehe ich doch jetzt mal wieder. Ich wäre nicht der dem Andi da eine ins Gesicht schlagen würde. Also weil der kann ja noch am wenigsten dafür.
Du wärst so cool, Markus. Also das ist ja wirklich hochdifferenziert, das zu machen. Ich habe das mal in dem Film gesehen. Da ist einer wirklich bei sich geblieben und hat sozusagen eigentlich sich so verhalten, dass er die anderen nicht in diese Schamsituation bringen wollte und hat sich wirklich zurückgezogen. Und da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ja, also wie hochdifferenziert ist es zu sagen, ich ziehe mich da jetzt erstmal zurück, wir klären das nachher unter uns. Also Hammer.
Aber stell dir mal vor, du kommst in so eine Situation, du merkst, okay, da geht hier gerade im Schlafzimmer die Post ab und denkst dir, na, was mache ich denn jetzt? Okay, dann koche ich jetzt erstmal für alle und dann deckst du den Tisch.
Nee, das habe ich so nonchalant erzählt, so meine ich das natürlich nicht. Natürlich würde ich nicht einfach sagen, jetzt gehe ich halt mal und gehe Tischtennis spielen, so als wäre es eine Übersprungshandlung. Sondern ich wäre natürlich enttäuscht, sage ich, ihr spinnt wohl ein bisschen oder du kannst mich mal, das würde ich schon noch sagen, aber ich würde halt wieder gehen, weil in der Situation ist ja nichts auszurichten für mich. Was soll ich da tun?
Ja. Das ist ja nicht nur ein Schreck oder ein Schock, den ich habe, sondern das ist ja erstmal eine traumatische Erfahrung. Du musst dir mal vorstellen, du kommst nach Hause und da liegt jetzt dein Nachbar in deinem Bett. Also ich meine, das ist doch völlig, völlig irre.
Was hat denn der Carsten gemacht?
Der Carsten, der hat gar nichts gemacht. Der hat einfach die Situation gesehen und ist dann wieder raus, hat ein paar Sachen eingepackt, ganz hektisch, und hat die Wohnung verlassen. So war seine Reaktion.
Er geht, ne? Ja, und zwar ja, für verlässt die Wohnung. Mhm. Immer, wie sich dann später rausstellt. Tja, und Britta und der neue Nachbar Andi hocken nach wie vor nackt im Bett, oder?
Oh Gott. Ja, und der Carsten erzählt dir, Andrea, dass der Nachbar, ja. Der war total geschockt.
Dieser Andi.
Was für ein Wunder.
Das ist aber auch diese Situation. Oder?
Es ist völlig daneben.
Mhm. Also es gibt sie nicht nur in Filmen, es gibt sie auch in der Realität.
Ja, und gar nicht so selten.
Wie kam es überhaupt zu der Affäre, Andrea?
Du, die haben sich öfter mal im Fahrstuhl getroffen, ein bisschen geflirtet und wie das dann halt so ist. Und dann ist sie an einem Sonntag zu ihm, um sich irgendwie für ihre Suppe, für ihre Vegane einen Mixer auszuleihen, die sie kochen wollte. Und der war wohl irgendwie kaputt oder vielleicht war es auch nur vorgeschoben. Mhm. Und er hatte irgendwann mal im Fahrstuhl erwähnt, dass er leidenschaftlicher Koch ist.
Ach so,
und da hat sie sich gedacht, ne? Und dann, genau, dann haben die beiden ein bisschen gesprochen und dann wird die Situation langsam auch hot. Und dann haben sie eine Flasche Wein getrunken. Ja, und ein paar Tage später hat sie ihm dann diesen Mixer zurückgebracht. Und dann ist das Ganze wohl losgegangen. So hat Carsten mir das erzählt, aber die Details kannte er nicht und das hat sie ihm später irgendwann mal erzählt.
Okay.
Und er dann eben mir.
Und Britta ist jetzt erleichtert oder will sie ihren Mann zurückgewinnen?
Nee, da macht sie keine Anstalten und es ist gerade so, wie es ist.
Du, aber der Carsten kommt ja nochmal zu dir, Andrea, danach. Weil erzählt dir das ja alles. Warum? Will er sie denn doch noch? Warum kommt er zu dir? Ich meine, was will er jetzt noch?
Bei Carsten funktioniert gar nichts mehr.
Und zwar gar nichts. Und man darf jetzt natürlich nicht vergessen, eine Paartherapie ist auch oft eine Einzeltherapie oder zwei Einzeltherapien. Und nach einer Trennung bleibt mir meistens einer übrig.
Mm.
Und der braucht ja auch noch ein bisschen Betreuung, weil nur weil sie jetzt da mit diesem Andi jetzt offensichtlich ihre Sexualität wieder lebt, ist ja deswegen nicht sofort die emotionale Beziehung beendet. Und bei Carsten passiert eigentlich gar nichts mehr. Nämlich nach einer Woche, als das mit dem Nachbarn, mit dem Netten rauskam, hat er sich gedacht, so kann das nicht weitergehen. Und er muss jetzt einfach mal ausprobieren, ob Sex überhaupt noch funktioniert. Er ist da völlig reingerutscht in so ein Nichts geht mehr und ich weiß gar nicht, der stand so unter Druck, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
Und was macht er? Er ist dann in ein Bordell gefahren. Reiten wir jetzt mal gar nicht drauf rum, aber das Problem ist, das hat auch nicht funktioniert.
Nein, gar nichts hat mehr funktioniert.
Und warum ist er in ein Bordell gefahren und hat nicht auf normalem Weg versucht, jemanden kennenzulernen?
Weil er wirklich schauen wollte, ob es geht oder nicht. Und er wollte jetzt niemanden, also keine andere Frau, da jetzt irgendwie kennenlernen oder dafür ausnutzen. Vielleicht wollte er sich aber letztendlich auch nicht die
Blöße geben.
Ja, genau.
Aber spätestens jetzt kann ich mir vorstellen, da kriegst du als Mann ja schon die Krise, ne? Und denkst dir, um Gottes Willen, was stimmt denn mit mir nicht, oder?
Schwierig.
Spatzl, du hast ja auch viele männliche Freunde. Ja. Reden Männer über sowas eigentlich?
Ich kann das jetzt nicht so sagen, weil ich tendenziell nicht so der Männergesprächstyp bin.
Mhm.
Aber das Thema ist schon auch ein sehr schwieriges.
Mhm. Aber Männer reden eher nicht so drüber.
Oh, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie schlimm das, glaube ich, ist. Oder vielleicht ist es eher so, dass je schlimmer, desto weniger. Weil Männer haben ja doch schon das tolle Hengst-Ding immer in sich drin.
Ja.
Mhm. Und das Bild gibt's da. Das ist ein Klischee, aber das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn man nicht mehr kann, dann sind die Männer schon entmannt.
Ja.
Und würden das dann vielleicht auch schon eher mal verschweigen.
Und das ist wirklich so, Markus, du hast da völlig recht. Ich möchte nicht, dass über alle jetzt drüber stülpen. Es gibt genauso auch Männer, die sehr offen sind.
Ja,
und
klar,
die da auch
natürlich.
Sehr, aber ich kann euch nur sagen, aus der Erfahrung heraus, ich habe früher, als ich in Sexualtherapie ja auch noch gemacht habe, eine Ausbildung, habe ich immer gedacht, da, zu mir kommt doch sowieso kein Mann mit so einer Thematik, weil ich als Frau kann ja wirklich mich in viel reinversetzen, aber in das ja nun wirklich nicht.
Mhm.
Und ihr werdet es nicht glauben, die Männer suchen sich in der Regel gerade mit erektiler Dysfunktion, wie es ja heißt, also Erektionsstörungen, eine weibliche Therapeutin.
Hm.
Und das liegt daran, dass sie sich die Blöße vor einem männlichen Therapeuten nicht geben wollen, weil Männer häufig in dieser Konkurrenz- und Rivalitätssituation sind. Und zu sagen, ich kriege keinen mehr hoch oder sonst was, ist für Männer fast undenkbar. Für uns Frauen ist das überhaupt nicht so schlimm.
Nee.
Also sowohl beim Mann nicht, als auch wir würden uns über irgendwelche gegebenen Störungen oder so. Ja, natürlich. Mhm.
Und Andrea, was machen wir jetzt mit dem armen Carsten? Was hast du zu ihm gesagt? Also er kommt zu dir und sagt, Frau Broich war jetzt im Bordell, aber das hat auch nicht mehr funktioniert und er ist ja total fix und fertig mit den Nerven.
Genau. Und was der Carsten ganz dringend braucht, sein Selbstwertgefühl und vor allem auch sein Selbstverständnis als Mann ist quasi auf dem Nullpunkt. Mhm. Und der Carsten braucht jetzt erstmal wieder etwas Aufbau. Für ihn als Mann, was ist gut in seinem Leben, was funktioniert und was ist da schiefgelaufen? Und ich meine, der Druck, unter dem er stand, das kann gar nicht anders funktioniert haben, weil Erektion hat auch immer mit Druck zu tun.
Und es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis es so weit kam, dass es bei ihm schwierig wurde. Und genauso muss er sich natürlich jetzt auch Zeit geben, bis es wieder funktioniert.
Carsten findet eine Lösung.
Andrea begleitet Carsten noch eine ganze Weile. Britta, glaube ich, kam nie wieder bei dir vorbei, richtig?
Mhm, richtig. Ja.
Wie hast du Carsten jetzt helfen können, seine Sexualität wiederzuerleben?
Ich habe mit Carsten daran gearbeitet, was für ihn Sexualität bedeutet. Wann war sie gut? Wie hat er das erlebt? Wann fing sie an bei ihm? Wie hat er das mit Britta erlebt? Was hat er vorher erlebt? Wie möchte er es gerne überhaupt erleben? Und jetzt wissen wir von Carsten ja auch, dass er ein sehr sensitiver Mann ist. Und ein sensitiver Mann ist nicht dieser Typ, ich besorg's dir von morgens bis abends, wenn du mal mit dem Finger schnippst. Das funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Und wir konnten es schaffen, diese Sexualität von Carsten ein bisschen aus dieser Beziehung von Britta zu lösen. Also die Erfahrungen, die er da gemacht hat, dieses Funktionieren. Sexualität bedeutet nicht funktionieren müssen oder irgendetwas abliefern müssen oder performen müssen, was viele Männer wirklich glauben. Also es ist eine tragische Geschichte, aber das glauben wirklich viele Männer. Und wir haben die Sexualität sozusagen ein Stück entkoppelt und wieder zu seiner eigenen gemacht. Und nicht zu der, die Britta meinte, wie sie sich vorstellen würde. Also ich setz mal einen Reiz, ne, mit meinem hübschen Wäschchen und Negligéchen und dann muss der Alte schon springen. Und es kam dann tatsächlich so, dass er selber eine, naja, ich möchte nicht sagen Lösung, aber sein Leben ging weiter und wir werden jetzt gleich hören, wie.
Carsten hat nach ein paar Monaten Sophie wieder getroffen, eine alte Schulfreundin. Die zwei haben sich verabredet zum Essen, zum Wandern, haben viel gesprochen und irgendwann gab es dann auch den ersten Kuss.
Und dann auch das erste Mal für beide. Und es hat bei Carsten geklappt, ohne Probleme. Von seinem Problem hat er Sophie natürlich nichts erzählt, das ist auch gar nicht so wichtig. Wollte er nicht, weil er Angst hatte natürlich, dass sie sich dann nicht mehr für ihn interessiert. Aber ist es auch gar nicht so wichtig, das kann er ja später machen.
Die beiden haben sich da auch wirklich viel Zeit gelassen und haben ja einander vertraut und haben einfach eine Sexualität gehabt, ja, die auch auf einer Ebene war, wo man festgestellt hat, wir sind auf einer Augenhöhe, wir matchen wirklich gut und haben eine gute Gesprächsgrundlage. Also das hat sich einfach so ergeben, ohne Druck und ohne ich muss funktionieren. Mhm.
Diese ja wahre Geschichte geht leider nicht gut aus, denn Britta und Carsten werden sich scheiden lassen. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlich für beide auch wirklich besser so, ne?
Manchmal ist auch eine Trennung eine Lösung. Und in dem Fall von den beiden, Britta und Carsten, war es ja schon ganz schön zerfahren. Erinnert euch an die erste Sitzung, wie die sich da an, wie sie über ihn hergezogen hat. Und wenn Menschen sich über so einen langen Zeitraum, ob Mann oder Frau, auch sexuell dem Partner nicht mehr öffnen, dann ist es oft auch ein Zeichen von Ablehnung oder das funktioniert eher unbewusst. Also im Unbewussten sind es 6/7, die arbeiten. Und wenn da irgendwo so lange so eine Schieflage ist, dann ist das etwas, was ich dem Partner auch so nachtrage, diese Ablehnung, diese lange, dieses Nichtreden, diese Zurückweisung, das hat oft irreparable Schäden, weil ich muss ja dann ins Reden kommen und dann muss ich mich auseinandersetzen und dann muss ich die Dinge verändern und gegebenenfalls auch an mir arbeiten oder eben auch vielleicht verzeihen.
Andrea, wir haben zwar viele weibliche Hörer, aber auch viele Männer hören uns zu und liebe Männer, vielleicht geht es euch gerade genauso oder ähnlich und ihr fragt euch, ey, was stimmt mit mir nicht, was ist mit mir los? Was wir dir sagen wollen ist, vergiss nicht ganz tief in dich hineinzuschauen und denk immer dran, du bist nicht allein.
du bist nicht allein, ist das eine, es geht nicht nur dir so. Und ich habe viel mit dieser Thematik zu tun, dass es für die Frauen überhaupt nicht so schlimm ist, wie der Mann glaubt. Das ist für den Mann viel schlimmer, als die Frau das empfindet. Die glauben das. Und wenn ein Mann einmal in diese Erektionsschleife gerät, kommt der da kaum noch raus. Es ist wie ein Teufelskreis. Und die Frau sagt oft, ich weiß gar nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber der Mann sagt, ich funktioniere nicht mehr und das muss schlimm sein. Mhm. Und das ist ja auch ein Bild, was ich da habe über Sexualität, wo man ja auch mal überlegen kann, ist das wirklich das einzige Bild? Oder gibt es da vielleicht auch einen anderen Blick drauf?
Gibt es ein Alter, wo du sagst, da spielt Sexualität dann wirklich keine Rolle mehr?
Nein.
Okay, wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja,
bis
vielen
zur
Dank.
Nächsten Woche.
Genau.
Macht's
vielen
gut.
Dank.
Tschüss.